Ja, ich denke, wir wollen in der nächsten Zeit mal öfter mal was über die Apostelgeschichte, Predigtreihe mal beginnen. Die Apostelgeschichte ist ja eigentlich so das Buch, das beschreibt, wie die Gemeinde Jesu entstanden ist. Die Geburt der Gemeinde Jesu ist ja zu Pfingsten. Das ist im Kapitel 2 wird es ja beschrieben. In 1 Vers 8, da heißt es so schön: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Also das ist so, eigentlich so kann man sagen, die Überschrift von der Apostelgeschichte. Einmal die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist empfangen, war ja dann zu Pfingsten passiert. Und hier heißt es auch, will ich nochmal erwähnen, die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist wiederum ein Hinweis, dass der Heilige Geist auch eine Person ist, die Kraft hat. Ja? Also es ist nicht die Kraft Heiligen Geist, sondern es ist eine Person. Ja, wir wissen von der Bibel her auch, dass der Heilige Geist auch betrübt werden kann. Der hat auch Gefühle. Ja? Also er hat eine Eigenschaft einer Person. Aber, das sagt die Bibel auch, er will nicht angebetet werden, sondern er führt zu Jesus. Er führt zum Vater, führt zum Jesus und Jesus zeigt auf den Vater. Ja, das ist die Dreieinigkeit Gottes. Nach Pfingsten, da sehen wir ja dann auch die große Veränderung der Jünger. Plötzlich können sie Zeugen sein. Vorher waren sie ja nach der Kreuzigung Jesu waren sie verängstigt und eingeschüchtert. Dann erlebten sie den auferstandenen Herrn 40 Tage. Und dann bereiteten sie sich vor, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden. Und sie hatten die 12 oder die 11 Jünger waren es ja dann noch. Und dann erwählten sie noch den Matthias als Ersatz für den Judas. Und noch mit den anderen waren sie 120 etwa zusammen, die da beteten und rangen: Herr, zeige uns, wie es weitergeht. Nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren war. Wie geht's weiter, ja? Als sie dann den Geist Gottes bekommen haben, predigen sie im Tempel. An derselben Stelle, wo nur 50 Tage zuvor die Menschenmenge den Herrn Jesus kreuzigen wollte, ja. Da predigten sie dann von dem gekreuzigten Herrn. Und wir sehen, dass Petrus die Verbindung brachte mit dem Propheten Joel. Und was sagte Petrus? Ihr habt ihn gekreuzigt. Und es ist so, wie in dem Propheten Joel gesagt wird. Also er predigt sehr mahnende Worte an das Volk Israel, an die Zuhörer. Er zeigt ihnen ihre Schuld auf und er zeigt ihnen auch das kommende Gericht auf. Und die Menschenmenge sehen wir dann 2 Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die Predigt habe ich andermal schon mal, bin ich näher drauf eingegangen. Aber sehen wir hier diese Reaktion? Was sollen wir tun? Wer von Gottes Wort angesprochen wird, überführt wird, dem da führt es zu Buße, zu Umkehr. Wie ein bisschen eine Verzweiflung steckt da drin. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben jetzt, ja, sie bestätigten damit eigentlich, dass sie auch mitverantwortlich waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Was sollen wir nun jetzt tun? Was sagt Petrus? Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus kann Sünden vergeben. Petrus zeigt es, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der kann eure Sünden vergeben, ja? Wenn ihr aufrichtig vom Herzen das bereut und eure Sünden bekennt. Und wir sehen, dass dann nachher 3000 Menschen zum Glauben kommen. Ja. Wobei ich auch schon mal gesagt habe, vielleicht waren zu dem Zeitpunkt 500.000 im Tempel. Also es waren eine Riesenmenge da. Von daher ist das vielleicht nicht ganz so relativ, ist es nicht ganz so groß, wie man das sich das hier, wie das hier vielleicht klingt, ja. Also im Verhältnis. Aber wir sehen, dass hier das Evangelium auch in Jerusalem beginnt. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Hier wird das Evangelium gepredigt von Jerusalem in alle Welt. Von den Juden zu allen Nationen. Vom Königreich Gottes zur Gemeinde. Und so sehen wir, dass diese Dreiteilung in der ganzen Apostelgeschichte, das in den ersten 7 Kapiteln ist das wird das Evangelium verkündigt im Gebiet von Jerusalem. Dann in dem zweiten Abschnitt von Kapitel 8 bis 12 in Syrien bei den Samaritern. Und dann ab Kapitel 13 in der ganzen Welt, also in der römischen Welt hier von 13 bis 28. Ja. Aber wollen wir eigentlich ins Kapitel 3 hineingehen? Das wollte ich eigentlich heute als Schwerpunkt sehen. Dieses Kapitel zeigt die Autorität der ersten Gemeinde. Und die Kapitel 3 und 4 ist wie nochmal eine zweite Chance für Israel. Also nach Pfingsten wird als erstes das Evangelium nochmal dem irdischen Volk Gottes angeboten, dem Volk Israel. Und wir hatten eben schon, hatte David wunderbar vorgelesen, hier gesehen, die Heilung des Gelähmten. Kapitel 3, 1 bis 10. Also gegen 15 Uhr Nachmittag gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Das war so die Tageszeit, in der viele Juden in dem Tempel zum Abendgebet gingen. Also das war ganz, ganz typisch, dass gerade zu dieser Zeit die Juden im Tempel waren, ja. Ja, da heißt es in Jesaja 56, Vers 7, ich will zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Also auch schon im Propheten Jesaja war diese Perspektive der Weltmission offen, ja. Oder auch in Sacharja 14, Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König vom Herrn Zebaoth, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Also das ist noch eine Zukunftsperspektive. Das ist noch nicht so weit, ja. Aber das galt schon damals, diese Perspektive von Jerusalem geht die frohe Botschaft aus. Und die Heiden, auch die Nationen, sollen dorthin kommen. Ne? Und deswegen auch das, was wir zurzeit in Israel sehen, dieser Konflikt, auch besonders um die Stadt Jerusalem, das ist schon hier, das ist hier geistliche Kämpfe, die vonstatten gehen. Das ist mehr noch als das, was wir nur in den Nachrichten hören. Ja. Also hier geht es um Himmel und Hölle im wörtlichen Sinne. Ja. Hier geht es um den lebendigen Gott Israels. Hier geht es um die Frage, erfüllt sich diese Prophetie, die hier in der Bibel steht? Aber gut, kommen wir wieder hier zu diesem Bettler zurück. Also dieser Bettler saß um dieser Mittagszeit vor dem Tempel oder vor dem Tor da, ja. Es war ein armer Mensch, der konnte nicht laufen. Und somit konnte er eigentlich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, ne? War er eigentlich auf die Almosen der Israeliten angewiesen, ja. Und da heißt es in Vers 3, als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingingen wollten, bat er um ein Almosen. Also in der Menschenmenge sprach Petrus den Bettler dann direkt an. Er stellte zunächst den persönlichen Kontakt her. Der Bettler war gewöhnt, viele Menschen zu sehen und doch nicht zu sehen. Der Bettler dachte, dass dieser Petrus, dieser Mann, will ihm vielleicht was besonders viel geben. Aber was sagt Petrus? Silber und Gold habe ich nicht. Das stimmt auch. Petrus hatte seine Heimat, sein Gewerbe verlassen und erhielt von der Gemeinde nur das Notwendigste zum Leben. Ja. Er hatte seinen Job an den Nagel gehangen, sozusagen, ja, um mit dem Herrn unterwegs sein zu können, mit seinem Meister. Eigentlich war Petrus in einer ähnlich finanziellen Not wie der Bettler selbst. Ja. Aber Petrus war unendlich reich. Und von diesem Reichtum wollte er ihm etwas abgeben. Sein Reichtum lag in seiner Beziehung zu Gott. Und wir sehen, Petrus besaß die Autorität Jesu. Er sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Übrigens sehen wir hier, dass Jesus Christus, als er hier auf der Erde verweilte, auch nicht jeden geheilt hat. Diesen Lahmenden zum Beispiel nicht. Er war mit Sicherheit auch 2 Monate vorher schon, saß er schon oft da an dem Platz. Vielleicht ist da schon auch Jesus an ihm vorbeigegangen. Aber nun wird er in dem Namen dieses einst toten und wieder lebendig gewordenen Jesus geheilt. Also das Wunder war unerwartet. Es ereignete sich unmittelbar und es war vollkommen. Nicht zu verleugnen. Es konnte auch nachher überprüft werden. Ja, es hatte sich zur Ehre Gottes begeben. Kürzlich war ja bei uns hier Martin Seiler, der hatte hier in Glashütte da einen Vortrag gehalten, der früher so in der charismatischen Bewegung jahrelang drin war. Und er sagte da, er hatte viele Heilungsgottesdienste, sogenannte Heilungsgottesdienste miterlebt. Aber nie hat er eine nachprüfbare, echte Heilung wie diese hier zum Beispiel gesehen. Ja. Dass jemand Schulterschmerzen nachher nicht mehr hat oder sonst was. Aber war das dann wirklich nachprüfbar? Ja. Aber sowas Krasses wie hier, ich denke, wir sehen, wie Gott zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich handelt. Das heißt nicht, dass Gott auch heute Wunder tun kann. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon mal ein Wunder erlebt, wo er geheilt wurde oder wie auch immer. Aber diese Art von Zeichen war hier in diesem Zusammenhang oder besonders als Zeichen gedacht. Nämlich es steht bereits im Propheten Jesaja 35, Vers 4, da heißt es, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt. Kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbringen und Ströme im dürren Lande. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Also hier hatte der Prophet Jesaja prophezeit, dass wenn dieser Messias kommen wird, wird das geschehen. So ist das ein Zeichen auf Jesus. Wir sehen, dass in der Bibel selbst auch nicht zu jeder Zeit und immer Wunder geschehen sind. Aber es gab bestimmte Zeiten, wo konzentriert Wunder aufgetreten sind. Und in Markus 16, da heißt es, da sagt der Herr Jesus, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das heißt hier nicht, dass das ein Befehl ist, dass das immer so geschehen wird. Aber das war ja ein Wort zu den 11 Aposteln Jesu, die zu dem Zeitpunkt bei Jesus versammelt waren, kurz vor Himmelfahrt. Und der Herr Jesus kündigt an, dass diese 11 Apostel oder dann mit dem Matthias der 12., ja, dass die auch zur Bekräftigung ihrer Botschaft auch Zeichen durchaus auch tun werden. Und genau das sehen wir hier in Apostelgeschichte 3, dass das geschieht. Und indem sie dieses Wunder taten, denn das Erstaunliche war ja, dass sie redeten von dem auferstandenen Jesus im Namen Jesu Christi und sie taten jetzt die Werke dieses Jesus. Und da werden wir auch, sehen wir dann auch in dem nächsten Kapitel, was das für Gegenprotestreaktionen gab. Also jetzt ist nicht nur, dass sie die Botschaft des auferstandenen Jesus verkündigten, sondern auch die Tat des Herrn Jesus zeigten. Ne? Denn wenn das heißt im Namen Jesu, dann kann das ja nur im Namen von einem Lebendigen sein und nicht von einem Toten. Also war das nochmals eine Bestätigung, dass Jesus Christus auch tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das war den Schriftgelehrten und den Führern ein Dorn im Auge. Aber was bedeutet das noch im Namen Jesu? Es ist viel mehr wie nur so eine Floskel. Ja? Manchmal sagen wir ja im Namen Jesu. Ja? Aber was bedeutet das im Namen Jesu? Früher hatten die Personennamen vielleicht auch noch mehr Bedeutung, als wir das heute in der Namensgebung denken. Ja? Aber wobei wir da schon auch nach den Bedeutungen geguckt haben, ja, mit den Namen. Ja. Aber das hatte in Israel schon eine große Bedeutung. So lesen wir beispielsweise in 1. Mose 17, Vers 5, darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und da ist Gott der Namensgeber. Abram, das heißt so viel wie großer Vater. Und dann bekommt er die Verheißung, Abraham, ein Vater vieler Völker zu werden. Zu dem Zeitpunkt, wo er noch keine Nachkommen hatte. Ja? Also ist das nicht eine wunderbare Verheißung gewesen für Abraham? Oder beim Jakob, ja, in 1. Mose 32, 29 heißt es, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob heißt der Betrüger und Israel Gottesstreiter. Sehen wir da, wie Gott diesen Jakob auch verändert hat? Zuerst betrogen und dann wurde er zum Streiter, zum Gottesstreiter. Israel. So haben der Name schon eine Bedeutung. Hat was mit. Aber wir kennen vielleicht auch diese Redewendung, ja, oder im Namen des Volkes, ja, damit ist eine ganze Gruppe mitgemeint, im Namen des Volkes. Oder wir teilen Glückwünsche im Namen eines ganzen Personenkreises. Wenn wir jemanden beauftragen, etwas für uns zu erledigen, ja, dann sagen wir zum Beispiel, ich gebe dir oder hier mein Fahrzeug und hole mir und fahre zum Bahnhof und hole jemand ab. Ja? Dann ist das eine Autorisierung. Sagt David, ja, im Namen meines Vaters soll ich dich abholen oder wie auch immer. Ja? Das ist eine Autorisierung. Ja? Der Name hat immer etwas mit der Identität einer Person zu tun. Ja, so gibt es ja in unserem Deutschland ist diese DSGVO, die Speicherung eines Namens mit einer personenbezogenen Daten, darf man nicht einfach ohne weiteres weitergeben. Ja? Also auch da sieht man diese Verknüpfung. Ja? Die Person, ja, der Name gehört zur Person. Ja? Ein Identitätsdiebstahl ist eine Straftat. Ja? Also darf man nicht einfach wegklauen, die Daten von jemand anderem. Ja? Ja, wer eine Botschaft sich ausdenkt, die nicht von Gott kommt und sagt, die Botschaft käme von Gott, der ist ein Lügner oder ein falscher Prophet. In 5. Mose 18, Vers 20, da heißt es zum Beispiel, doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Oder auch in Jeremia 14, Vers 14, aber der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nicht die Gewahrsagung und ihres Herzens Trug. Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ja. Also da finden wir mehrere Beispiele, auch in den Prophetenbüchern und Königen, wo Propheten, die im Namen Gottes auftraten, aber letztendlich in ihrem eigenen Namen, in ihrem eigenen Gutdünken geredet haben. Aber wenn die Botschaft von Personen kommt, wie der Verkündiger behauptet, dann ist die Botschaft von sehr großer Bedeutung. In 5. Mose 18, Vers 19 heißt es, doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. Also wenn aber das so ist, wie hier der Petrus sagt, ich komme im Namen Jesu Christi und man hört nicht darauf, dann hat das eine Konsequenz auch zur Folge. Also der Name vergegenwärtigt den Namensträger seiner ganzen Größe, Kraft und Bedeutung. Die Frage ist, wer steckt hinter diesem Namen? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Nazarener? Nur ein Mensch und dann in seinen maßlosen Ansprüchen ein Gotteslästerer? Oder ist er wirklich der Herr und der Messias und der Knecht? Das ist hier die Frage. Also wir sehen hier in diesem Text, da heißt es, oder im Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt von Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesen die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Also es wird deutlich, dass der auferstandene Jesus eben dieses Wunder getan hat und nicht Petrus. Und also Petrus weist auch alle Ehre oder so weg. Nicht er ist es, sondern Jesus hat das getan. Im Gebet im Namen Jesu, das ist eben, wie gesagt, keine Zauberformel. Es hat mehr mit dem Verhältnis zu dieser Person zu tun. Wie ist mein Verhältnis zu der Person? Ja? Die machtvolle Wirkung seines Namens ist ein klarer Beweis für seine Person. Und so heißt es in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also auch wenn wir hier nur so eine kleine Gruppe sind, ja, kleine Gemeinde, ja, aber wo wir versammelt sind in Jesu Namen, da ist er gegenwärtig. Da will er wirken. Ja. Ja, so ist es auch mit den Diplomaten oder im Ausland, die vertreten das Volk, ja. Oder den Bundeskanzler im Ausland, ja. Und der kommt dann in der Autorität des Volkes dann, ja. Die Frage ist, glaubt da eigentlich der Gelähmte? Wird was von dem Glauben des Gelähmten gesprochen hier in dem Text? Also eine theoretische Glaubensüberlegung stellte der gewiss nicht an. Interessant ist, davon eigentlich überhaupt nicht die Rede ist hier. Zum rettenden Heilsglauben kommt es in diesem Moment auch noch nicht. Ob er sich dann später zu Jesus bekehrt hat, wird jetzt nicht weiter hier näher beschrieben. Ja? Aber wir sehen, die Heilung beruft darauf, dass Gott ein Zeichen tun wollte. Ja? Und es wird an der Stelle hier nicht auf den Glauben des Gelähmten selbst eingegangen. Also ich nehme an, dass er gar nicht wusste genau, wer Petrus ist oder so. Ja? Also es wird über den Glauben des Gelähmten nicht berichtet. Also es ging hier wirklich nicht um den Glauben des Gelähmten, dass er sagen konnte, weil ich geglaubt habe, bin ich gesund geworden, sondern weil es Gott wollte. Er wollte da in dieser Situation so handeln. Es kommt auch bei so einem Wunder viel mehr darauf an, auf die Person Jesus, der das Wunder gemacht hat. Und dann in den weiteren Abschnitt ab Vers 11 bis 26, ja, da haben wir dann die erneute Verkündigung im Tempel gesehen. Petrus nimmt eben jetzt diese Gelegenheit zum Anlass, um über Person Jesus zu sprechen, die eben hinter dem Namen Jesus steht, ja, sich verbirgt. Er beantwortet jetzt die offenen Fragen, wer diese Person ist, die jetzt das Wunder gesehen hat. Der Apostel verkündigt nicht einen neuen Gott, das ist auch ganz wichtig, sondern er verkündigt den Gott, den die Israeliten schon kannten. Er spricht von dem Gott ihrer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Also so muss man sagen, das Christentum, in Anführungsstrichen, das ist also keine neue Religion, sondern eigentlich der wahre Glaube der Juden. Es ist der Glaube der Väter, von dem er hier spricht. Es wird hier nicht Jesus gegen einen unzulänglichen Gott des Alten Testamentes ausgespielt. Wie hätte Israel das anhören können? Ja. Nein, die Geschichte Jesu ist das Werk dieses einen lebendigen Gottes, eben des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja. Petrus sucht hier nicht um Ansichten und theologische Meinungen, sondern über eindeutige Taten und Tatsachen spricht er. Petrus erspart hier seinen Hörern nichts. Ja. Er redet auch von ihrer Schuld. Also so sehen wir aber bei den Juden auch eine wachsende Verblendung und Ungehorsam gegenüber Gott, der immer mehr entstand. In Vers 20 heißt es, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sendet, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Also vorher sagt er so, tut nun Buße und bekehrt euch. Also wir sehen auch hier bei der Botschaft des Petrus eigentlich ähnlich wie auch einem Kapitel zuvor die Frage, tut nun Buße. Das ist wie nochmal eine zweite Chance für die Juden, die auch bei der Kreuzigung dabei waren, die vielleicht von der Masse, die vielleicht selber einen Teil mitgeschrien hat, kreuzige ihn. War das jetzt nochmal ein Gnadensangebot? Tut jetzt Buße über eure Sünde. Kehrt um. So sehen wir diese Gnadenbotschaft, die auch hier mit drin steckt. Und da sehen wir dann, dass noch weitere 2000 Menschen dann zum Glauben kamen, sodass auf 5000 die Zahl der Gläubigen dann stieg. Ja, wer Jesus ablehnt, wird von Gott aus der Liste Israels gestrichen. Hier sehen wir auch diese Mahnworte. mahnenden Worte. Wenn die Israeliten nicht umkehren, die das hören, dann sind sie letztendlich nicht mehr Kinder Gottes. Ja? Oder dann gehören sie nicht zu dem Volk Israels. Vielleicht noch von der Abstammung her, aber nicht vom Geistlichen. Ja, ich möchte auch damit einfach schließen mit der Frage, wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Das Evangelium wurde bestätigt, dass es wahr ist. Die Botschaft gilt auch uns heute. Glaubst du an die Person Jesus Christus als deinen Erretter? Viele glauben nur einfach an Gott, aber an Jesus? Das macht eben hier den Unterschied und das wird auch hier deutlich. Auch glaubten alle Juden damals an Gott. Das müssen wir auch sehen. Das waren ja gottesfürchtige Leute. Diejenigen, die da im Tempel waren, das waren da keine Atheisten. Die glaubten irgendwie schon an Gott. Aber sie glaubten nicht, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er der Messias gekommen ist. Und ohne den Glauben an Jesus Christus, an seine Erlösung, hilft auch der Glaube an bloß irgendeinen Gott nichts. Auch die Teufel und Dämonen wissen, dass es Gott gibt. Ja. Ein für wahr halten erlöst sich noch nicht, sondern ein Bekennen. Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade und Barmherzigkeit. Und das wünsche ich jedem von euch und uns, dass wir wirklich diese frohe Botschaft angenommen haben und Jesus als unseren Herrn lieben von ganzem Herzen. Das wünsche ich uns allen.